Hallo und herzlich willkommen zur Die Motive Podcastbox, einer Erweiterung des Die Motive Podcasts. Die Podcastbox ist eine echte Box, in der alles enthalten ist, was es für eine Podcastaufnahme benötigt. Die Idee ist einfach. Wer die Podcastbox bekommt, kann den oder die Gesprächspartnerin für die nächste Episode einfach selber auswählen. Dafür müssen die Künstlerin oder der Künstler die Box nach der Aufnahme nur weiterschicken. Mein Name ist Alexander Hagmann und meine heutige Gesprächspartnerin kannte ich vor der Aufnahme im besten Fall noch nicht. Hallo Marie.
Hallo Alex.
Was ich eigentlich machen wollte, ne? Wir können auch gleich nochmal neu anfangen. Darf ich die Mail vorlesen, die du mir geschrieben hast?
Ja, sehr gerne, natürlich.
Okay. Also, ich sitze hier gerade mit Marie Köhler, hier mitten im Internet drin. Und falls jetzt jemand denkt, Marie Köhler, ja, wir kennen uns. Und Marie hat die Podcastbox bekommen und hat mir danach eine E-Mail geschrieben, weil wir haben uns, glaube ich, 2 Wochen vorher das letzte Mal schon gesehen, oder? War das zwei, drei Wochen oder so, ne? Ich lese jetzt einmal diese E-Mail vor, die sie mir geschrieben hat. Sehr geehrter Herr Hagmann, es ist, wie es ist und ich kann es nicht ändern, aber heute ist der Tag der Tage und ich habe die Podcastbox von Frau Ehling überreicht bekommen. Meine Reaktion war direkt, sie zu fragen, ob sie denn des Wahnsinns fette Beute sei. Frau Ehling wusste nicht, dass wir uns kennen, aber jetzt ist es, wie gesagt, wie es ist. Was nun? Ja, wir sitzen hier trotzdem. Das ändert ja nichts. Ich habe da ja keine Handhabe.
Genau, wir sitzen jetzt hier trotzdem, trotz allem.
Trotz allem, ja. Jetzt müssen wir nur alle Gespräche, die wir jemals vorher geführt haben, ausblenden.
Klar, easy, gar kein Problem.
Wir fangen bei Null an. Magst du dich einmal schnell vorstellen?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin Marie Köhler und bin Fotografin und Medienkünstlerin aus Köln. So viel erstmal oder möchtest du eine ausführliche Vorstellung haben?
Hey, hau rein, ja? Alles was du kannst. Ey.
Ich habe in Dortmund Fotografie studiert, erst den Bachelor dort gemacht und den Master. Daher kennen Alex und ich uns auch aus der Zeit in Dortmund oder aus Dortmund.
Ja, wir haben sogar tatsächlich nicht nur an der gleichen Hochschule studiert, wir haben tatsächlich zusammen angefangen.
Von Tag 1.
Ja, von Tag 1 an, ja, das stimmt.
Genau, und nach dem Studium in Dortmund habe ich mich entschieden, nach Köln zu ziehen und in Köln an der Kunsthochschule für Medien nochmal Medienkunst zu studieren und habe dort dann mein Diplom-2-Studium durchgeführt und abgeschlossen, studiert und abgeschlossen mit einem Diplom. Und seitdem lebe ich und arbeite ich in Köln als freie Künstlerin tatsächlich und konzipiere Rauminstallationen, mache Ausstellungen und begleite aber auch andere Projekte oder organisiere auch eigene Projekte mit anderen KünstlerInnen zusammen hier in Köln, in Deutschland oder auch in verschiedenen anderen Ländern.
Okay, welche sind das, diese Länder und was für Projekte? Also ich habe da natürlich direkt, also fangen wir so an. Mach dir ein Bild, was war das? Das war so ein bisschen der Anfang von allem, oder?
Der Anfang von allem, von was denn genau? Also der
von dir, der von Anfang, mir. Der Anfang, also der deiner
meiner künstlerischen
Projektarbeit.
Mittlerweile würde man sagen und würde ich sagen, nee, das ist nicht so richtig, denn der Anfang von allem waren die Selbstinszenierungen, die in der Zeit in Dortmund entstanden sind. Aber mach dir ein Bild, war der Anfang von allen Projektarbeiten auch mit anderen KünstlerInnen zusammen. Mach dir ein Bild ist ein Fotoprojekt für und mit Kinder. Und der Anfang von diesem Projekt, da muss man einen ganz großen Schritt zurückgehen. Ich gehe dann immer zurück, eigentlich mit dem Anfang für mich von allem. Und das war in der Pubertät, da hat meine Mutter mich gefragt und ich habe insgesamt 10 Geschwister, eine riesige Patchwork-Familie. Und meine Mutter hat damals gesagt, jedes Kind oder jedes ihrer Kinder soll in der Pubertät in ein anderes Land reisen, um den eigenen Kontext von außen zu betrachten. Und deswegen hat sie uns dann gefragt, in welches Land wir reisen möchten. Und ich habe damals geguckt bei so vielen Geschwistern, was ist am weitesten von zu Hause entfernt und worüber weiß ich so gar nichts. Und dann habe ich eben gesagt, ich will nach Afrika reisen. Und dann mit Blick auf dem Globus ziemlich schnell festgestellt, okay, das ist gar nicht ein Land, sondern es sind ganz, ganz viele. Und mit Blick auf die damalige Situation, das war Anfang der 90er, wurde dann mir nur erlaubt, nach Südafrika zu reisen und dann auch nur nach Kapstadt, denn da war gerade die Apartheid abgeschafft und auch erst seit einem Jahr durch Nelson Mandela, der dann seit einem Jahr Präsident war. Und so hat mich dann meine Mama nach Südafrika gelassen und dann kürze ich das ein bisschen ab. Mit dem Anreisen dorthin gab es das erste Schockerlebnis mitten in der Pubertät, nämlich alles, was man mir vorher über Afrika erzählt hat, also alles, was Lehrer, Erwachsene, Eltern, Freunde erzählt haben über diesen riesigen Kontinent und auch über das Land dort, über Südafrika, hat so nicht gestimmt. Also man hat mir vorher gesagt, es gibt keine Ungerechtigkeiten mehr zwischen schwarzen und weißen Menschen, denn die Apartheid sei abgeschafft. Alles wäre jetzt gerecht und würde freundschaftlich ablaufen. Aber ich sollte mich doch bitte fernhalten von der dritten Klasse im Zug, denn dort würden nur Schwarze mitfahren und die würden Krankheiten verbreiten und wären eben korrupt. Dann bin ich mit 15 dorthin gereist. Und natürlich gab es einen schwarzen Gärtner, eine schwarze Haushaltshelferin, eine schwarze Kinderfrau. Das gesamte Personal war schwarz. Die Familie, wohin ich geschickt worden bin, war weiß. Und aus Protest, dass eben doch alles anders war, bin ich natürlich mit der dritten Klasse gefahren. Und
aber du bist nicht krank geworden, ne?
Ich bin nicht krank geworden. Mir wurde nichts geklaut. Ganz im Gegenteil, ich hatte eine herausragende Zeit dort. Und
okay.
Der viel größere, schwierige Moment war aber, zurückzukommen und wieder den Erwachsenen und den Lehrern, den Eltern, den Freunden zu begegnen und zu erzählen, wie es wirklich war und wie es wirklich ist. Und keinen hat's interessiert.
Okay.
Und keiner hat's geglaubt. Und damals habe ich eben auf einer Familienfeier dann gesagt, auf die Frage hin, was ich später werden möchte, dass ich irgendwann irgendetwas erfinde, um dieses falsche Denken über ein Land oder über ein Kontinent, um dem irgendwas entgegenzusetzen. Damals kannte ich das Wort Stereotype noch nicht, sondern habe immer nur gesagt, man muss doch irgendwas tun, dass die Menschen hier wissen, wie es tatsächlich ist. Und mit diesen Gedanken bin ich groß geworden und den habe ich nie losgelassen. Und dann kam eins zum anderen. Ich habe Fotografie studiert aus ganz anderen Gründen und im Masterstudiengang dann durch das Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes die Möglichkeit gehabt, ein eigenes großes Projekt zu entwickeln, dadurch, dass ich eine ganz andere Form von Unterstützung auf einmal hatte. Und da kam alles zusammen. Also ich hatte tatsächlich mit 18 dann angefangen, Kameras, analoge Kameras zu sammeln, um irgendwann, irgendwo, mitten im Nirgendwo, in einem afrikanischen Land ein Fotografieprojekt zu machen, wo Kinder selbst fotografieren. Das war tatsächlich über Jahre der Plan. Und dann im Masterstudiengang aus Gründen heraus, also für mich hat da das Studium nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das mal vorgestellt habe, kam dann diese Idee wieder auf und dann habe ich ein Konzept geschrieben, ein Projekt dann entwickelt und bin losgezogen nach Burkina Faso.
Und was hast du dann da gemacht mit den ganzen Kameras?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt über 250 Kameras, habe dann Projektgelder beantragt, weil ich hatte mich dann mit dem Konzept, also Kinder machen ihre eigenen Bilder, in dem Schlingensief-Operndorf Burkina Faso beworben, weil ich wusste, da entsteht etwas, wo genau so eine Idee funktionieren könnte. Also weil es ja auch in dem Projekt darum ging, stereotype Bilder abzubauen und dass wir von Afrika lernen. Also das war eben einer der größten Bewegpunkte oder einer der größten Gründe, warum Schlingensief eben nach Burkina Faso gegangen ist, um dieses Operndorf zu gründen und zu bauen mit Künstlern und Architekten zusammen. Eben, dass nicht wir immer mit diesem Denken dahingehen oder mit diesem Verhalten dahingehen, wir helfen Afrika, wir tun etwas für Afrika, wir ändern Afrika, wir entwickeln Afrika, sondern wir gehen mal ein Stück zurück und wir fangen an, von Afrika zu lernen. Und von dieser Grundidee war ich begeistert und hatte eben das Gefühl, dass dieses Fotografieprojekt genau dorthin passt. Und ich hatte dann das Glück, dass die dem zugestimmt haben. Ich habe dann Gelder organisiert, Anträge geschrieben, Equipment zusammengesammelt und Sponsoren gewonnen. Und bin dann 2013 nach Burkina gereist, erst für eine Recherchereise, um KünstlerInnen vor Ort kennenzulernen, weil ich von vornherein der Meinung war, das macht keinen Sinn, das als Weißnase aus Deutschland dort alleine zu machen. und habe dann dort in Zusammenarbeit mit Künstlern dann Fotografie-Workshops gegeben für insgesamt über 150 Kinder und habe dort 4 Monate gelebt im Operndorf, mitten im Nirgendwo, da wo es viel zu warm ist. Es war eine der großartigsten Zeiten in meinem Leben. Neben all den Schwierigkeiten, die natürlich dann irgendwie aufkommen, zu heiß und nochmal zu heiß. Und dann aber diese Zusammenarbeit mit Kindern, also ich habe tatsächlich diese 4 Monate fast ausschließlich nur mit Kindern verbracht. Also weil eben in diesem Operndorf Erwachsene gar nicht leben. Also es gibt 2 Lehrer, die dort gelebt haben, die aber eben auch am Wochenende zum Beispiel nicht da waren oder abends nicht da waren. Das heißt, die meiste Zeit gab es dort nur mich und die Kinder und man ist plötzlich in einer ganz anderen Welt, weil Kinder urteilen oder verurteilen nicht. Kinder sind einfach sie selbst. Also Kinder wollen auch nicht unbedingt jemand anderes sein. Natürlich wollen die für eine Stunde mal Superman sein oder die absolut krasseste Prinzessin überhaupt, aber die wollen nicht ein anderes Ich haben. Also die wollen nicht etwas nach außen hin sein, was sie nicht sein können. Und das war, glaube ich, das Eindrücklichste, also mit Menschen Zeit zu verbringen, die nicht ständig eine Maske aufsetzen. Und das Zweite natürlich die Bilder. Also ich habe meine eigene Kamera damals natürlich mitgenommen, weil ich musste ja noch eine Masterarbeit machen. Und in Dortmund war man der Meinung, wenn ihr jetzt mit Bildern von den Kindern nach Hause kommt, das kann ja dann nicht der Schwerpunkt, der Hauptteil der Masterabschlussarbeit sein. Ich muss ja noch was Eigenes machen. Ich war da von Anfang an einer anderen Meinung, aber habe zur Not mal meine Kamera mitgenommen. Und als dann die ersten Bilder der Kinder in meinem kleinen, selbstgebauten Studio auf dem Scanner dann auf dem Bildschirm entschieden sind, wusste ich, ich habe recht gehabt, Kindern Kameras in die Hand zu geben. Denn die Ergebnisse waren unfassbar großartig und mit nichts, was ich vorher gesehen habe, zu vergleichen, auch nicht mit meinen Bildern. Die Kamera habe ich dann direkt eingemottet und habe kein Bild mehr seitdem, kein künstlerisches Foto mehr selber fotografiert.
Wie bitte? Wirklich nicht?
Nein. Also ich habe Aufträge, mache zwischendurch Fotoaufträge natürlich, aber wenn so ein lukrativer Job reinkommt, sage ich auch nicht nein. Aber selbst eine künstlerische, fotografische Arbeit habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Mittels der Kamera. Natürlich mittels Film oder Collage oder installative Dinge, natürlich, ja, aber nicht.
Okay, also wir wollen natürlich jetzt nicht die ganze Zeit über die Zeit dort in Burkina Faso sprechen und auch nicht nur über mach dir ein Bild. Aus meiner Erinnerung herausgekommen ist theoretisch für das, was du nachher dann so Masterarbeitmäßig wieder mitgebracht hast, ist das eine Buchpublikation gewesen, glaube ich. Und haben wir nicht sogar eine Ausstellung zusammen gemacht?
Ich weiß das auch gar nicht. Es gab so viele Macht ja im Bildausstellung. Wir haben doch in Köln, warst du nicht auch bei der Ausstellung in Köln?
Im Pfandhaus.
Ja, aber da habe ich was anderes. Das war wieder so eine Boykottaktion. Da habe ich was anderes ausgestellt.
Okay, und was haben wir im Kunsthaus in Essen?
Da habe ich, genau, im Kunsthaus in Essen.
Siehste, da haben wir,
stimmt, da hang tatsächlich das erste Mal, die macht ja ein Bild, Bilder in Deutschland. Denn, ne? Stimmt.
Genau, ja. Da haben wir zusammen ausgestellt.
Da war ich nur schon wieder in Ruanda. Ich war nicht da.
Du warst nicht da, ne?
Nee.
Ja. Nee, Heide war da, glaube ich.
Mhm.
Ja, ja. Okay, witzig. Mhm. Aber wenn du selber, also dürfen wir über dein alter Ego sprechen?
Über welchen denn? Über welches? Das ist das Ding. Alex, gibt das so einige?
Echt? Ich kenne nur eine.
Eine? Tja.
Können wir über Eva sprechen?
Klar können wir über, ja, aber können wir über Eva sprechen? Das ist die Frage. Können wir über Eva sprechen?
Kannst du über Eva sprechen, ist die Frage.
Wenn ich über Eva spreche, ist es nicht mehr möglich, dass Eva noch sterben kann. Dann wäre sie in diesem Moment, wäre sie leider tot. Frag doch mal was anderes und ich überlege noch mal so 5 Minuten nach.
Mist, das hatte ich mir gerade so gut ausgedacht.
Vielleicht können wir über Eva sprechen, aber nicht ihren Nachnamen nennen. Dann
ja, genau, wir bleiben bei Eva erstmal.
Genau, ja.
Wir bleiben bei Eva. Aber da hast du doch auch fotografiert, oder? Bist du da nicht auch fotografisch tätig?
Ja, aber ja noch nicht offiziell. Und das auch erst seit einem Jahr oder seit anderthalb, weil die Eva, die wurde gefilmt und das auch nicht von mir zunächst, ne?
Okay.
Was ist denn deine konkrete Frage? Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, stimmt, du hast recht, das ist auch eine fotografische Arbeit. Da, stimmt, aber die ist ja noch nicht offiziell. Das heißt, ja, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren fotografiere ich auch wieder im künstlerischen Sinne.
Aber nicht als du quasi.
Aber nicht als ich, ganz genau.
Okay, also nicht
die Frage,
Marie Köhler selber hat keine fotografische Arbeit mehr gemacht. Eva hat eine fotografische, also wird dokumentiert in dem, was sie tut.
Ja,
könnte
das
man
stimmt.
Sagen, ne?
Sie wird dokumentiert, das würde ich auch sagen.
Okay, das heißt aber, wir können gar nicht so viel über Eva reden.
Doch, wir können über Eva reden, wir können über Eva alles erzählen, weil solange man ihren Nachnamen nicht weiß, ist es unerheblich. Und
aber dann ist auch unwitzig, darüber zu reden, weil alle denken, who ist Eva? Und alle so wollen es sehen, aber keiner weiß es. Man kann natürlich mit ein slightly bisschen Recherche auch rausfinden,
ja,
über wen
stimmt.
wir reden.
Ja.
Also wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, kriegt man das auch raus. Aber okay, dann lassen wir jetzt Eva erstmal beiseite und alle, die jetzt denken, ich will das aber wissen, ja. Das, also ganz ehrlich, es dauert 5 Minuten, wenn du nicht ganz blöd bist.
Genau.
Aber was machst du denn dann für Projekte, wenn du selber nicht fotografierst?
Also eigene künstlerische Projekte bewegen sich ja mittlerweile im installativen Sektor. Also ich habe an der Kunsthochschule für Medien in Köln eben damit angefangen, dann im Zuge meiner Diplomarbeit. Und da habe ich eine Rauminstallation, die über mehrere Räume auch funktioniert, damals gemacht zum Thema weißer Heldenkomplex, also The White Hero Complex, der weiße Heldenkomplex.
Mhm.
Und dort habe ich eben eigentlich die unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse und Dinge, die ich in den letzten Jahren in den verschiedenen afrikanischen Ländern erlebt habe und gesehen habe und vielleicht unter anderem auch zwischendurch verstanden habe oder nicht verstanden habe, habe ich versucht, dort aufzuarbeiten und eben mittels filmischen Installationen, aber auch mittels Soundinstallationen und auch oder klar gab es da auch Fotografie, aber da arbeite ich eher mittlerweile mit Found-Footage-Geschichten.
Mhm. Aber was ist denn dann deine Grundmotivation jedes Mal, wenn du an Projekte rangehst?
Für Kunst.
Was ist deine Grundmotivation für Kunst?
Oh Gott, das wollen wir hier nicht diskutieren. Das machen wir nochmal, wenn wir ein paar Stunden länger Zeit haben.
Was? Wir haben ein paar Stunden
ja,
Zeit.
Ja, wir haben ewig Zeit. Meine Grundmotivation für Kunst. Das Gute ist, dass ich gar keine Motivation dafür brauche und noch nie brauchte. Ich brauche auch nicht, mich hinzusetzen und kurz zu überlegen, was mache ich denn jetzt als nächstes oder was finde ich denn spannend? Ich habe eher das Problem, dass mein Hirn immer so voll ist, voll irgendwelchen Dingen, die ich sehe, die ich erlebe, die mich irgendwie triggern, dass das die ganze Zeit auch ohne Kamera oder ohne Stift oder
ohne
Aufnahmegerät,
Computer.
Ohne Computer, dass ständig das weiterarbeitet. Und das ist auch ein großes Glück, weil wenn ich dann irgendwie Druck kriege, wo gesagt wird, okay, du wolltest morgen eine Ausstellung eröffnen, wann hängst du deine Arbeit dann und die ist noch gar nicht produziert, dann brauche ich tatsächlich nur unglaublich wenig Zeit, um das dann aus dem Kopf rauszubringen und in welchem Medium auch immer dann auszuarbeiten. Das Medium
okay.
ergibt sich dann eigentlich auch aus den Dingen, die da im Kopf entstanden sind. Das heißt, Motivation, also es gibt keine Motivationsfrage in meinem
okay.
Leben. Ich muss mich
okay.
eher motivieren, Wäsche zu waschen. Das ist was anderes.
Ja, okay, aber das ist ja auch, ist doch schön. Also
ja.
das ist natürlich von Vorteil.
Und Motivation, Kunst zu machen, also die brauchte ich auch nie. Ich würde nicht sagen, dass ich Kunst machen muss, weil ich Kunst machen muss, keine Ahnung. Ich kann auch was anderes machen. Ich hätte auch bei Starlight Express mitmachen können oder Seiltänzerin werden können.
Dürfen wir? Können wir?
ja, aber du darfst es halt nicht übertrieben falsch berichten, was alle immer tun, wenn sie die Geschichte kennen.
Okay, ich kurz, Fun Fact würde man das jetzt nennen. Als wir uns das letzte Mal sahen, so circa vor 3 Wochen oder so war das in Köln, mit einem Bier in der Hand, hat Marie einfach gedroppt, dass sie quasi bei Starlight Express hätte mitlaufen können. Mhm. Sie war dort schon im Training, hat aber nicht auf der großen Bühne, sondern hat nur getrainiert und hätte mitlaufen können. Wobei ich fast das Bier hätte fallen lassen.
Ja, es ist ungefähr so. Also ich habe einfach Leistungssport Rollkunstlaufen gemacht, 10 Jahre lang. Und man kann sich irgendwann entscheiden, wenn man dem zugeneigt ist, dem Leistungssport und gut genug ist, ob man aufs Eis irgendwann geht oder ob man, weil es eben damals im Ruhrgebiet in Bochum war, Richtung Starlight Express geht. Und wir waren eben in dieser Starlight Express Nachwuchsgruppe, also sind als junge Nachwuchsgruppe auch immer aufgetreten, und da habe ich halt immer die gleiche Rolle gehabt im Training.
Okay.
Und hätte ich da die Motivation gehabt, hätte ich vielleicht zu Star Express gehen können. Aber dann muss immer noch das Singen auch funktionieren. Ne? Die Rolle war die Rolle der Elektra.
Natürlich.
Mhm, natürlich, was
auch sonst. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber Starlight Express ist lange her und weit weg.
Das stimmt. Okay, aber es gibt es immer noch.
Ja, so viel zum Thema Starlight Express. Du hättest auch einen anderen Weg einschlagen können.
Genau, ich hätte einen anderen Weg einschlagen können, habe ich nicht. Und es ist aber auch nach wie vor so, dass ich denke, dass nicht meine Kunst, wie ich sie mache oder was ich tue, einzigartig ist oder besonders ist oder niemand anderes etwas Ähnliches ausarbeiten könnte. Aber ich denke schon, dass so wie sich das dann oder wie ich das in den letzten Jahren entwickelt habe, etwas entstanden ist oder auch eine, man würde in der Fotografie von Bildsprache sprechen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es im installativen Bereich heißt.
Sprache.
Meine künstlerische Sprache. Mhm. So weit gefestigt habe oder entwickelt hat, dass durch das, was dann entsteht und was ich dann der Öffentlichkeit zugänglich mache, dass dort Räume entstehen, in dem die BetrachterInnen noch mal anders denken können oder neu denken können oder umdenken können. Und von daher brauche ich keine Motivation, um Kunst zu machen. Ich glaube, dass das dann von dem, was am Ende bei rumkommt, oder was heißt ich glaube, für mich ist das einfach großartig und gut.
Okay. Was war das letzte Projekt, an dem du gearbeitet hast? Oder wahrscheinlich sind es Projekte. Das ist eine Frage, ne, wenn die Leute jetzt denken, hey, ihr kennt euch doch, ich weiß auch nicht alles. Wir haben uns 2 Stunden lang eigentlich auch nur über ziemlich viel Unsinn unterhalten. Das heißt, ich weiß gar nicht so viel
Das macht immer am meisten Spaß.
Ja, das heißt, so viel weiß ich gar nicht. Das heißt, ich werde doch einiges erfahren, was ich wahrscheinlich nicht weiß.
Das letzte Projekt ist erst einen Monat her und das waren 2 Projekte. Einmal, also ich werde manchmal auch beauftragt, als Künstlerin etwas zu tun oder irgendwie für einen Job dann meine Kompetenzen anzubieten. Mhm. Und das letzte Projekt war eben eine Auftragsarbeit quasi und eine eigene Ausstellung. Und ich habe für das Afrikolon Festival in Köln gearbeitet und war dort engagiert einmal für die Konzeption für hybride Konzepte, also die hybride Konzepte auszuarbeiten für das gesamte Festival. Und bei einem Stück habe ich die Live-Bild-Regie übernommen.
Ah, okay.
Also ich saß dann während des Stückes da und habe entscheiden dürfen, aus welcher Perspektive wann und wie gefilmt wird. Und genau, am Ende gab es über 1000 verschiedene Kameraperspektiven und das war ein sehr großartiger Job. Und gleichzeitig hatte ich während des Festivals mit einem Projektpartner, mit dem Lionel Sommet, einem Filmemacher aus Burkina Faso und Köln, ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Ausstellung zu einem Film, den wir im letzten Jahr im Auftrag für die Stadt Köln gemacht haben. Und das ist ein Film über die Rolle von Kolonialsoldaten im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und zu diesem Thema haben wir einen Experimentalfilm entwickelt. Und eigentlich sollte es immer eine Rauminstallation werden. Und durch Corona im letzten Jahr haben wir dann umgeschwenkt und haben einen Experimentarfilm entwickelt, da klar war, dass man nichts irgendwo im Raum zeigen hätte können. Und deswegen haben wir dieses Jahr dann die Möglichkeit genutzt, dann in der Alten Feuerwache eben den Film nochmal also aufzudröseln, auseinanderzunehmen und eine Rauminstallation auszuarbeiten und haben die dann dort während des Festivals gezeigt.
Ah, okay, cool. Mhm. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was du am Anfang auch nicht erwähnt hast, wo ich dachte, du lehrst doch auch.
Ja, und im nächsten Semester.
Hast du gar nicht gesagt, oder habe ich das überhört?
Stimmt, ich muss mir das noch ein bisschen angewöhnen, ne? Weil das ist ja erst seit letztem Jahr und für mich ist mittlerweile tatsächlich in so kurzer Zeit die Lehre sowas Selbstverständliches geworden. Ich meine, dadurch, dass ich diese ganzen Workshops in den letzten Jahren gegeben habe, war die Lehre eh immer ein Riesenteil meines alltäglichen Lebens und gar nichts Besonderes mehr. Und jetzt ist immer so, dass ich merke, doch, man muss es ja sagen, es ist ein mega wichtiger Teil des Lebenslaufs und das ist cool, wenn man das macht. Man muss es sagen.
Ja, aber jetzt sag's doch halt auch.
Genau, also ich bin als Dozentin tätig an der HSD, an der Hochschule in Düsseldorf, im Bereich Bewegtbild und Sound und habe dort die ersten zwei Semester zum Thema Experimentarfilm. Und wir arbeiten zusammen.
Okay, und was macht ihr da? Also interessiert mich jetzt wirklich sehr. Was tut ihr dort?
Wir haben in den letzten Semestern tatsächlich zum Thema das Ding gearbeitet. Und zwar das Ding, was sich nicht beschreiben lässt, was sich nicht greifen lässt, was sich kaum zeigen lässt, was sich nicht in Worte greifen lässt, das Ding da eben irgendwo.
Aha, würdest du das mal beschreiben?
Es tut mir leid, da musst du meine Studierenden fragen, ob die dir ihre Filmergebnisse schicken, die tatsächlich in der Tat am Ende wirklich großartig geworden sind und auch am Ende nichts erklären, sondern alles offen lassen. Aber zumindest ist es ein bisschen spürbar, was das Ding sein könnte.
Okay, und wie viele Studierende sind das?
Das sind immer so um die 20.
Oh, okay.
Im nächsten Semester sind es, ne? Genau, im nächsten Semester habe ich zwei Lehraufträge, da sind es dann insgesamt 40, 50, können aber
beide an der HSD? Hm? Oha, hast aufgestockt.
Aufgestockt habe ich.
Ja.
Mir macht das tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Also, weil man, ich glaube, wenn man offen dafür ist, eben nicht nur was gibt, sondern unglaublich viel selber lernt. Und selbst, also einer der lustigsten Momente ist, wenn dann ein Student sagt, ich habe jetzt die zweite Woche schon wieder irgendwie, ach du Frau Köhler, und es tut mir leid, aber ich muss Ihnen jetzt mitteilen, ich hatte halt auch eine kreative Blockade. Und sitzt man dann überlegt, okay. Du bist Anfang 20. Kreative Blockade, gibt es das überhaupt? Akzeptiere ich das? Wie gehe ich jetzt damit um?
Und wie bist du damit umgegangen?
Ich habe gesagt, kann ich sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Du hast nochmal zwei Tage Zeit, deine Hausaufgaben abzugeben.
Und wurde die Blockade durchbrochen?
Natürlich, und zwar innerhalb von 24 Stunden war dann die Aufgabe erfüllt. Ich glaube, das war wenn man seine Studierenden ernst nimmt und die respektiert, also das, was sie tun, die Arbeit respektiert, gleichzeitig streng, aber humorvoll ist, dann läuft das gut.
Ja, okay. Witzig. Die kreative Blockade. Andererseits, wenn man sich zurückerinnert ans Studium.
Nein, Alex, es gibt das gar nicht. Es gibt meiner Meinung nach keine kreative
Blockade. Das wollte ich doch gar nicht sagen. Okay. Das ist ja, ich glaube, das war ja nur das. Das war so eine der Ausreden, die man dann gesucht hat, wenn man einfach mal seine Zeit verdödelt hat und dann nach zwei Wochen irgendwo ankam und sagte, ja, ich hab nix. Und dann hat man Ausreden gesucht, um bloß nicht zu sagen, ja, meine Katze hat das gefressen oder so.
Aber es war so erlaubt früher, oder? Es war doch cool. Also früher war es doch cool, eine kreative Blockade zu haben oder auch
immer
zu
das
sagen,
so? Ich glaub, das wirkt nicht so, nee.
Oder zu sagen, ich bin gescheitert. Das Scheitern ja, aber dann, war das so ja,
aber,
großartig.
Gut, aber das ist aber an alle Studierenden, das ist das Dümmste, was du sagen kannst, weil Scheitern bedeutet, dass du irgendwas gemacht hast und das heißt, das könntest du auch zeigen.
Ja, ne? Das machen wir auch so. Das ist genau. Bei uns tatsächlich, mache ich das fast schon verpflichtend.
Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil keiner mehr auf die Idee kommt zu sagen, er wäre gescheitert.
Doch, das machen wir ganz am Anfang, klären wir das, dass Scheitern auch cool sein kann und deswegen zeigen die schon auch ihre Scheitersachen und das macht auch Spaß, aber es ist nicht mehr, man nimmt das nicht mehr als coole Ausrede oder als irgendwas, wie wir früher vielleicht.
Aber ich glaube, was es da bestimmt gibt, ist sowas wie eine Schreibblockade. Wenn man als Autor oder Autorin arbeitet, gibt es bestimmt, also Blockade ist dann immer das Wort, aber ich glaube, dass man einfach davor sitzt und einfach, es passiert nichts. Weil man ja ganz konkret etwas irgendwo zu Papier bringt oder irgendwo in den Computer reinhackt, wohingegen bei kreativer, jeder anderen kreativen Arbeit ist sowas mit Blockade. Irgendwas machst du immer.
Ja, beziehungsweise glaube ich schon, dass in jeder kreativen Tätigkeit es möglich ist, eine Blockade zu haben. Das hat aber immer was mit Druck von außen oder einem eigenen Druck zu tun, den man sich macht. Also klar gab es manchmal Aufgaben, auch damals, ich meine, du erinnerst dich, dann geht man zum Kurs und kriegt die Aufgabe, eine Woche lang Fotos zu machen zum Thema oben und unten. So. Da ist natürlich die kreative Blockade auch vorprogrammiert. Ja, weil das ist auch einfach alles und nichts.
Ja, genau. Ja, so. Und das lässt so viel Raum, dass du halt eine Woche lang damit verbringst, drüber nachzudenken, was du denn tun könntest. In der Nacht, bevor der Kurs beginnt, kommst du auf die goldene Idee, kommst du an den Kurs und sagst, ja, ich habe da so eine Idee. Aber ich konnte das noch nicht umsetzen. Und dann fallen dir noch 20 Gründe ein, warum es noch nicht umsetzbar war. Nämlich A, weil entweder der Nachbar irgendwie ein Problem hatte oder du gerade kein Geld. Oder es gab immer Gründe, warum man bestimmte Dinge nicht gelöst hat. So, meistens war es gar nicht die Idee, sondern nur die Umsetzung. Die Umsetzung hat einfach noch nicht geklappt. Aber ja, die Ideen waren alle da.
Zu viel Freiheit, ne? Also zu viel Freiheit im kreativen Arbeiten ist ja für den einen oder anderen eh immer ein Desaster vielleicht.
Ja, ich meine, okay, oben und unten gab's das, da war ich nicht dabei.
Ja, doch, das war das erste Thema, was ich bekommen habe. Ich weiß auch noch genau, echt? Von wem. Und ich weiß auch ganz genau, was
kannst
ich fotografiert habe.
Kannst du die Initialen sagen?
Na, auf gar keinen Fall.
Doch, die Initialen kannst du auch sagen.
Alle Dortmunder wüssten sofort, wen wir meinen.
Ja, genau,
das
ist doch
wir
okay
machen.
Und alle wollen es auch wissen. Ich nehme mich auch. Also die Initialen kannst du sagen.
Ich sage nur einen Buchstabe, D. Ja.
Ist das Nach- oder Vorname? Hundertprozentig Nachname, oder?
Petätre, ich weiß es nicht, ich sag's nicht.
Okay, alles klar. Ich bin mir ziemlich sicher, es jetzt zu wissen, und die meisten werden es wahrscheinlich jetzt auch wissen. Sonst, vielleicht sag ich's einfach. Ich sag meinen Tipp. Ich kann ja tippen ins Blaue hinein.
Ich würde nicht reagieren. Nee, weil ich tatsächlich den oder diejenige wirklich auch hingegen aller anderen Leute zwischendurch gern gehabt habe. Also auch Lehrende, die im Nachhinein immer so verschrien waren oder die irgendwie die Leute blöd fanden, das waren eigentlich immer die ich zwischendurch heimlich wirklich großartig fand und
wieso denn
und
heimlich?
Auch
da
mochte.
Kann man doch kein, okay, nee, pass auf, ich mache jetzt Confessions jetzt hier.
Ja.
Du meintest vielleicht CD und CD war verschrien unter den Studierenden immer mal wieder und eigentlich fand ich CD jetzt ziemlich cool. Irgendwie.
Ich mochte die total gerne.
Ja, ist eine Frau.
Also das ist vielleicht nicht diejenige gewesen, die diese Aufgabe gestellt hat, aber ich habe einfach tatsächlich am Ende des Tages doch auch was gelernt. Und das war ja immer bei denen, wo man dachte, boah, ernsthaft, wirklich, muss ich das wirklich jetzt machen?
Nee, man hat sich halt so. Auch aus Prinzip immer für schlauer gehalten als alle anderen, was natürlich auch
naja, so. War man vielleicht auch öfter mal.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so Lehrtechnik dann in manchen Momenten. Ich stelle mich ja auch gerne mal ein bisschen dümmer. Das funktioniert manchmal ganz gut. Einfach so zu tun, als wenn man so ein bisschen blöd ist, weil dann müssen die anderen Leute nämlich immer alles erklären.
Ja, aber das ist dann auch wieder was männlich-weibliches, ne? Also das kann man sich, glaube ich, als Mann mehr erlauben als Frau. Also nicht, wenn du dich als Frau dümmer stellst, dann gilt sie schnell als Naivchen und dann wirst du ganz komisch behandelt. Also da muss man immer auch differenzieren.
Das kann sein. Hm. Da gebe ich dir recht und das war bei dieser Person wahrscheinlich auch so.
Da durfte ich nicht, also da hätte ich nicht als Dümmerchen, also das ist, glaube ich, ja, also da musste ich viel Härte zeigen und gute Ideen präsentieren und da wurden auch meine Konzepte vorgelesen und die mussten wirklich 1A sein, ne? Also Naivität hätte mich da große Probleme gemacht in dem Fall.
Okay.
Das ist nämlich dann der Unterschied. Ja, ich hätte das auch gerne zwischendurch mal das Dümmerchen sein, hätte mir gut gefallen bei Sponsorensuche, da macht das Sinn. So auch so, ach Mensch, vielleicht können Sie mir da ein bisschen, ich weiß ja nicht genau, wie ich das Geld herkriegen soll und ach, die Idee ist so toll. Da kann ich ein bisschen Dummerchen sein und auch naiv sein als Frau, aber nicht an der Hochschule, auf gar keinen Fall.
Okay. Hm. Ja, also das weiß ich nicht, also wenn es jetzt um Sponsorensuche geht oder sowas, da würde ich mich wahrscheinlich weniger trauen.
Ja.
So zu tun, als wäre ich ein bisschen ballerballer.
Das funktioniert aber sonst nicht, sonst kriegst du gar nichts.
Ja, ja, okay. Vielen Dank für den Tipp. Also auch an alle. Merkt euch das, sonst kriegst du nichts.
Es muss eine Kombination sein, ne? Es muss, man muss cool sein und straight, aber man muss natürlich ein Stück weit hilfebedürftig sein, damit der Sponsor auch für dich einspringen kann und die Säule dann sein kann in dem, was du da machst.
Ah, okay. Tipps aus dem Leben von Marie Köhler. Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob das so allgemeingültig funktioniert.
Ja, doch. Also nicht, okay, gut, dass du das noch hinterher gesagt hast. Das ist keine Gewinnformel, sondern das ist, so kann das auch funktionieren.
Ja.
So kann es funktionieren. Aber um nochmal kurz auf diese Hochschulsituation zurückzukommen, über die ich ja sehr gerne rede, weil umso mehr Abstand ich zur Hochschule bekomme, über die Jahre, umso milder werde ich.
Echt?
Was die Hochschule angeht. Ja, total.
Boah, ich werde eher wütend.
Echt?
Noch wütender als früher.
Hm. Ja, okay. Aber das muss man auch sagen. Marie war auch immer sehr wütend. Manchmal auch auf mich.
Oh ja. Aber komm, ich war immer wütend mit, also ich war charmant wütend. Komm schon.
Das lassen wir jetzt mal so.
Wir konnten am Ende des Tages oft, nicht immer, auch schallend lachen.
Ja, natürlich. Ja, ja, das konnte man aber meistens immer.
Meistens
immer.
Immer. Konnten wir lachen oder war ich meistens immer wütend?
Beides. Also man konnte oft hinterher lachen, ja. Mhm. Aber ich meine milder, in dem Sinne, dass ich jetzt viel mehr verstehe, dass man manchmal vielleicht auch einfach mehr auf Lehrpersonal gehört hätte in manchen Punkten. Und dass man nicht immer oder häufig, wenn man nicht in der Hochschule war, sondern irgendwo außerhalb bei irgendwem, irgendwo drin, in irgendwelchen Wohnungen, sich nicht das Maul zerrissen hätte über Lehrpersonal oder ähnliches oder gesagt hätte, die sind ja doof, sondern einfach mal, ach, come on. Also, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, das ist alles halb so wild. Es gibt viele Probleme in Hochschulen. Es gibt auch allgemein Kritik am Hochschulsystem. Das kann man auch äußern. Aber alles in allem würden wir beide hier nicht sitzen, wenn wir nicht studiert hätten. Also jetzt nicht nur persönlich wir beide, sondern ich glaube, das Studium führt zu irgendwas. Das daran liegt, dass einem klar wird, dass man es nicht will oder dass man einem klar wird, was man will oder dass man einfach nur merkt, dass man auch einfach lange suchen kann oder dass auch Suche eine Arbeit sein kann oder was auch immer.
Ja, klar.
Wie siehst du das, Marie Köhler?
Doch, das kann man alles schon so sehen. Ich sehe das komplett anders.
Ah, ja, wie denn?
Also erstmal habe ich mich damals meiner Meinung nach und immer noch, ich bin da immer noch 100% von überzeugt, nicht über ungelegte Eier aufgeregt oder war auch nicht über Kleinigkeiten wütend. Und ich hatte eigentlich zu fast allen Lehrenden ein sehr gutes Verhältnis, zu fast allen. Natürlich nicht zu allen, das kann man auch nicht. Und genauso wie man seine Eltern irgendwann hinterfragen muss, um eine eigene Persönlichkeit und eine Identität zu entwickeln, muss man auch Lehrende hinterfragen. So, um auch eine künstlerische Identität oder also seine berufliche Identität zu finden. Das heißt, es ist unabdingbar, auch die Lehre zu hinterfragen. Und ich finde, wir haben viel hinterfragt. Wir haben gar nicht immer nur gelästert oder gesagt, der ist doof oder die ist doof und da habe ich keinen Bock drauf. Also so habe ich nicht studiert. Ich habe tatsächlich, wenn ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich, das muss man in Frage stellen, so kann man nicht unterrichten. Oder wir haben ja zum Beispiel wahnsinnig dafür gekämpft, dass der Bachelor von 6 auf 7 Semester verlängert wird, weil wir waren die ersten Bachelor-Studierende und man hat damals von uns verlangt, dass am Ende die Qualität unserer Abschlussarbeiten genauso gut ist wie die von den Diplomantinnen, die jahrelang da rumgehockt haben. So,
ja, das stimmt.
Und das war einfach nicht leistbar.
Aber ganz kurz. Wurde das wirklich von uns verlangt oder haben wir diesen Druck uns nur selber auferlegt?
Nein, das wurde von uns verlangt. Der Druck kam wirklich. Ich weiß noch, dass ich damals auch in die Konferenz der Dozierenden und Professorinnen eingeladen worden bin mit einem Kommilitonen zusammen, um darüber zu sprechen. Der Druck, den haben wir uns nicht nur selber gemacht. So,
also ich weiß, dass wir zwischendurch ganz am Anfang alle rumgejammert haben, auch zusammen sehr als Semester aufgetreten sind im Sinne von, hey, das ist alles viel zu viel und das schaffen wir alles gar nicht und so. Und auch das sehe ich heute ein bisschen anders. Na ja, der Druck war damals hoch. Ich glaube aber nicht, dass der danach jemals extrem nachgelassen hat.
Nee, das stimmt.
Sondern, und wenn man dann irgendwann aus dieser Hochschule heraus ist, merkt man, dass das trotzdem immer noch, trotz hohem Druck, ein sehr großer Elfenbeinturm war, in dem man sich da bewegt.
Ja, das ist ja meine Kritik.
Echt? Nee, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Dass das so ein Elfenbeinturm ist, dass es so weit weg ist von Real Life. Mhm. Also, oh, was habe ich? Ich habe gestern oder vorgestern in einem Buch einen schönen Satz gelesen, dass quasi Hochschule und Realität sich eigentlich gegenüberstehen, aber nur, also ich probiere das jetzt frei zu übersetzen, wenn man Hochschule, wenn man aus der Realität schaut, ist Hochschule etwas anderes. Wenn man aber in der Hochschule selber ist, also Lehrpersonal oder was auch immer, dann ist das Realität. Das heißt, diese zwei Dinge, also Hochschule und das reale Leben, decken sich nur innerhalb der Hochschule.
Weißt ja du, klar, aber dann müsste man wieder irgendwie ins vielleicht Philosophische kurz gehen und sagen, was ist denn neben der Realität? Also wenn die Hochschule neben der Realität ist.
Ja.
Neben der Realität oder das Gegenteil von Realität ist die Fantasie. So, das heißt, dann müsste man vielleicht
alles
überlegen,
Fantasie ist Fantasiekonstrukt.
Ob die Hochschule nicht ein Fantasiekonstrukt ist. Und dahingehend wäre auch meine Kritik, also dass man ein Studium beginnt, was so zeitaufwendig ist. Ja. Also ich habe keine Unterstützung von Eltern bekommen. Ich habe auch irgendwann kein BAföG bekommen, weil ich vorher schon kurz Elektrotechnik aus Versehen studiert habe. Aber dann sitzt man da, kann kaum nebenbei arbeiten, weil es gar nicht möglich ist. Also ich kam tatsächlich auf 4,5 Stunden Schlaf durchschnittlich die ersten 3 Semester.
Aber die haben das doch andere dann auch geschafft. War das so, ich habe es auch nur überlebt, weil ich BAföG bekommen habe.
Ja, aber ich hätte es gern geschafft mit mehr Realität an der Hand, also mit mehr Bezug zu dem, was danach ist. Und das ist meine Kritik eigentlich hinsichtlich sämtlicher kreativen Lehrinstitutionen da draußen. Also es braucht mehr Verbindung zur Realität da draußen. Und diese Realität sollte überhaupt nicht die Realität da draußen sein, sondern sie sollte Teil der Hochschullehre sein.
Und dabei haben wir schon an einer Fachhochschule studiert, ne? Und nicht an einer Universität.
Fachbezogen, ne?
Fachbezogen, genau. Wir haben fachbezogen studiert und quasi an einer Werksschule gearbeitet.
Ja, und dann sagst du, und irgendwie haben wir es doch hinterher alle geschafft. Nee, haben wir nicht, Alex. Also die wenigsten aus unserem Semester arbeiten in diesem Berufszweig noch heute.
Was? Das
die
nein,
wenigsten.
Das, nein. Mm. Oh, ich würde, ohne Name-Dropping, ne?
Also 52 waren wir.
Ja.
Wer ist davon noch Fotografin?
Ja gut, das ist natürlich ein weites Feld. Ich bin auch nur noch 50% Fotograf. So, und man macht irgendwas anderes, zum Beispiel sowas hier.
Genau, aber das ist ja 100% im Bereich der Fotografie.
Ja, aber sind da Leute dabei, fallen dir Menschen ein, die wirklich komplett aus sind? Ja? Okay, krass.
Oder auch viele, die sich nicht allein durch etwas Fotografisches ernähren.
Also ich weiß von einer ehemaligen Kommilitonin, die jetzt Yoga und solche Sachen macht, so Yoga-Lehre und sowas.
Solange die Menschen nach dem Studium das machen, was sie glücklich macht und was sie erfüllt, ist das gut. Aber ich frage mich eben, also gerade irgendwie in dem letzten Jahr, ne, wo aufgedeckt wurde, wie prekär auch von uns FotografInnen oder auch KünstlerInnen die Situation ist, also als Solo-Selbstständige, spätestens da muss man sich die Frage stellen, inwieweit spielt die Lehre auch eine Rolle, die dazu beiträgt, dass dann Solo-Selbstständige in solche Situationen sind. Also es müssen alle Faktoren mit eingerechnet werden und eben nicht nur der Bereich bildende Kunst, wie sieht das Lohnentgelt aus, Mindestlohn und so weiter, sondern auch die Lehre. Also gibt es muss zumindest die Frage stellen, es ist nicht jetzt mein Gedanke, sondern gibt es zu viele, die in dem Bereich ausgebildet werden?
Was heißt, oh ja, das ist nicht meine Meinung, aber die Stimmen gibt es, auch prominente Stimmen.
Genau, ja. Also gibt es, zumindest gibt zu viele muss es Hochschulen. Diskutiert werden, gibt es zu viele Hochschulen im kreativen Bereich? Ja. Wie qualitativ gut in Bezug auch auf das Arbeitsleben später funktionieren die Studiengänge? Also all sowas müssen wir schon diskutieren, um vielleicht vorzubeugen, dass so eine Situation nicht noch mal so prekär am Ende des Tages daherkommt, nicht?
Ja gut, aber wie würdest du es machen? Du lehrst ja selber. Ich meine, du bist jetzt selber in der Position, da die Verantwortung zu tragen und den Leuten auch die so Reality-Check-mäßig das, was ihr macht, muss auch irgendwo mal zu Geld kommen. Also wir reden ja jetzt konkret ganz klassisch über, wie verdiene ich denn nach dem Studium Geld?
Nee, Bezüge herstellen, immer. Also sich an Wettbewerben beteiligen, Bezüge herstellen, gucken, dass man Nebenjob eben nicht unbedingt im Gastrobereich macht, wie ich das immer gemacht habe, sondern vielleicht auch Nebenjobs sich raussucht, die in dem Bereich oder die zumindest zu dem passen, was man studiert, dass man Kontakte herstellt. Das, was eigentlich die Studienstiftung immer so toll macht. Also die versuchen eben ihre Stipendiaten, anders wie das an Hochschulen mit den Studierenden gemacht wird, die versuchen die schon während des Studiums, also während der Förderung, mit Menschen in Verbindung zu bringen, die eben im Berufsleben stehen und die dann beratend tätig sind oder ne, dann mit dir mal irgendwie was Gemeinsames machen, ein Projekt gemeinsam machen. Und das ist doch möglich. Es ist doch möglich, Studierenden Menschen aus dem Berufsleben an die Hand zu geben, wo dann gemeinsam Projektarbeiten entstehen, oder nicht?
Also man kann doch klar.
So, ne, das ist doch.
Aber das können ja nicht alle machen. Du musst überlegen, 52 Leute im Semester und das über ein paar Semester, das ist eine Menge, sind eine Menge Menschen und die können ja nicht alle nur von Studienstiftungen und von Förderungen leben, weil so viele Förderungen gibt's auch nicht und es ist ja nicht nur eine Hochschule, es sind ja einige mehr.
Also sind's zu viele.
Nee, vielleicht sind es nicht zu viele, vielleicht ist nur nicht ganz klar, wird weniger gezeigt, wo man so eine Basis, wie man eine Basis schaffen kann. Also, was mir jetzt rückblickend im Studium, also was mir jetzt rückblickend auffällt, was im Studium ein bisschen hinten übergefallen ist, beziehungsweise wo man immer so einen Bogen drum gemacht hat, ist so, ey Leute, es gibt tatsächlich ganz konkret kommerzielle Arbeit, über die ihr euch finanzieren könnt. Diese Arbeit sieht so und so funktioniert das und ihr schreibt so und so konkret Angebote und ihr so und so funktionieren die Hard Skills. Und das ist in manchen Bereichen ein bisschen hinten runtergefallen, weil es gefühlt oft nur darum ging, mach mal eine coole Arbeit. Also ich überspitze jetzt und übertreibe natürlich total, mach mal eine coole Arbeit und dann wird das schon, wenn du eine gute Arbeit machst. Aber dass du ja eigentlich sowas wie einen Dayjob brauchst, so, egal in welcher Form, das ist einem im Studium nicht klar, dass das, was du tust, nicht nur funktioniert, ich mach mal zweimal im Jahr eine coole Arbeit und davon kann ich leben, sondern ey, du brauchst monatlich Geld. So, weil es wird alles monatlich abgerechnet. Ne? Du musst monatlich deine Miete zahlen, du musst monatlich deine Versicherung zahlen. Das heißt, du brauchst jeden Monat Kohle. Wo bekommst du die her?
Ja.
So, und mit dem, was du da tust, so und so funktioniert das vielleicht. Oder dass man da Leute sitzen hat, die einem sagen, okay, wenn das dein Ding ist, dann gucken wir jetzt mal, wie du das weitermachst und damit Geld verdienen kannst.
Das genau so. Und man muss ja wirklich ehrlich sagen, dass es ja schon so ist oder in unserem Studium so war. Und das hat sich hinterher an der KM ein bisschen unterschieden. Aber dass es in Dortmund zumindest so war, wenn du kommerzielle Arbeiten gemacht hast, dass das nicht so
gut ankam.
das heißt, der Fokus lag auf eher künstlerischen Arbeiten. Und dann ist das aber doppelt ärgerlich, wenn einmal du natürlich irgendwie mal einen Kurs hast, wie schreibe ich richtig ein Angebot und ne, wie verhalte ich mich auf dem Markt. Und auf der anderen Seite aber zu 90% eigentlich von dir erwartet wird, dass du frei künstlerisch arbeitest, aber da wird dir nicht mal gesagt, wie du mal einen Förderantrag stellst. Also
genau, okay, ne, das ist genau das, was ich meine. Es gibt auch in dem Bereich Sachen, die man wissen muss.
Nee, das sind die zentralen Sachen. Das ist das absolut Allerwichtigste, um überhaupt eine Chance zu haben, als Künstlerin überhaupt jemals zu überleben.
Ja, so, also, Förderung. Weil, wie stelle ich eine Rechnung für eine Ausstellung? Wie komme ich an ein Ausstellungshonorar und wie mache ich das
und
deutlich?
Und mache ich überhaupt die Ausstellung mit, wenn es kein Geld gibt? Also,
genau.
Ne?
Also wie spreche ich mit Menschen im Museum? Wie spreche ich mit Menschen in den Galerien? Muss ich vor denen Angst haben? Jetzt schon mal vorab, ganz kurz. Nein. Absolut
nicht. Soll ich umsonst ausstellen? Nein.
Im besten Falle nein. So, am Anfang vielleicht ja. So, das ist, um die Liste voll zu kriegen. Du wirst als junger, ganz junger, gerade von der Hochschule, ist es schwer, glaube ich, bei Gruppenausstellungen dabei zu sein, ohne.
Nein, das ist nicht schwer, Alex. Es ist einfach eine Frage der Gesetzeslage. Also im darstellenden Kunstbereich gibt es ein Mindestlohngesetz. Da darfst du nicht kurz nach dem Studium einfach so hier als Tänzer auf der Bühne mal ein bisschen mittanzen, um irgendwie cool dabei gewesen zu sein. Genau, also wir reden vom bildenden Kunst, von der bildenden Kunstsparte. Da muss es aber genauso gehandhabt werden wie in der darstellenden Kunstsparte. Es braucht ein Mindestlohngesetz, um eben tatsächlich zu verhindern, dass wir die ganze Zeit nur um coolen Lebenslauf Ausstellungen kostenlos mitmachen. Und wenn es nur ernsthaft, wenn es nur 50 Euro wenigstens sind, weißt du, also ja, irgendetwas. Okay. Es muss einen Ausgleich geben. Und wenn das 10 Kästen Bier sind, weil ich das gut gebrauchen kann, dann nehme ich die. Mhm. Aber es muss einen Ausgleich und dieses Ding, also diese Ausrede immer so, ja, aber ich gebe dir ja hier die Plattform, ich gebe dir den Raum, damit du dich frei entfalten kannst, um dann hinterher das coolen Lebenslauf. Das ist fies und hinterhältig am Ende des Tages.
Ja, okay, ich das meine
nicht
ich
in Ordnung. Ja, das ist ungerecht.
Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das natürlich nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit ist, zu sagen, ja, ich meinte das auch gerade eher so, man ist so am Ende des Studiums und man will noch ein bisschen, bevor man da raustritt und überhaupt gar nicht mehr in dieser Hochschulblase existiert, sondern du kommst ja aus der Hochschule und dann.
Ja, du willst dich sichtbar machen.
Genau, so, und A, sichtbar machen und B, wenn dich jemand fragt, was machst du, kannst du nicht mehr sagen, ich studiere Kunst oder ich studiere Fotografie, sondern ich bin Künstlerin oder ich bin Fotografin. Und dann muss das ja auch irgendwann einen Gegenwert bekommen, dass du das bist und dass du das tust, wie auch immer das funktioniert. Ich meinte jetzt so Ende Hochschule, dann nimm Ausstellungen mit, die du kriegen kannst, versuch daran nicht pleite zu gehen. So, guck, dass das irgendwie so organisiert ist, dass du das machen kannst und dass so Unkosten bezahlt werden, dass man aber, du kannst, ich glaube, es kommt ein bisschen schräg, wenn du am Ende des Studiums bei einer Ausstellung hingehst und sagst, was ist denn hier mit dem Ausstellungshonorar?
Nein, das muss sich ändern, 100%. Guck mal, also erstmal gehen wir ja schon sowieso überschuldet aus dem Studium raus, weil unsere Masterarbeit, wenn wir Glück hatten, nur Tausi gekostet hat, aber bei den meisten war es doch wesentlich mehr. So.
Ja, okay.
Das heißt, wir gehen schon überschuldet aus dem Kreativstudium raus. Das ist eigentlich nicht hinnehmbar.
Ja,
ne?
Ja.
An der KHM in Köln ist das anders. Da kriegen die Absolventen eben einen Zuschuss von 7.000 Euro für die Abschlussarbeit. So sieht's nämlich aus. Das heißt, die gehen eben nicht überschuldet raus, sondern die gehen mit einem handfesten, richtig großartig entwickelten Projekt daraus, weil sie die Möglichkeit hatten, eben am Ende alles zusammenzubringen.
Ach krass. So,
ne? Das heißt, und man am Ende präsentiert man das natürlich auch in Form einer Ausstellung oder Präsentation, wo man eben auch nochmal einen Zuschuss für beantragen kann. Das heißt, da ist der Austritt aus der Hochschule und der Eintritt in das freikünstlerische Leben schon viel, viel einfacher gemacht. So. Und das heißt, da kannst du dann gucken, dass du direkt die nächsten Schritte gehst. Also von vornherein eben nicht umsonst irgendwo dann dich beteiligst an Ausstellungen und Projektgeschichten. So. Und das finde ich enorm wichtig. Und ich glaube, dass es da dann auch ein Stück weit besser funktioniert. Das weiß ich nicht. Ich kenne da keine Zahlen, wie viele dann hinterher im freikünstlerischen Bereich tatsächlich für immer tätig sind.
Ja.
Ich vermute auch da, dass das weniger
sich
als
ausdünnt,
die Hälfte,
ja,
genau,
ja.
Sich nach 1, 2, 3 Jahren sehr schnell ausdünnt.
Ja, vielleicht ist das aber auch ganz okay, dass das passiert, muss man auch sagen. Ne?
Genau, das meine ich. Das ist auch voll meine Frage, gibt es zu viele?
Nee, ich meine, okay, deshalb nicht der Menge wegen, sondern am Ende auch der Qualität wegen, weil ich ja dann doch so ein bisschen auch davon überzeugt bin, dass viele Leute, die professionelle KünstlerInnen sind, die machen nicht nur gute Arbeiten, sondern die wissen auch, eventuell davon zu leben oder schaffen es zumindest zum Teil, damit irgendwie was zu generieren oder da in Zukunft von zu leben.
Auf
das
der
ist,
einen
gilt
Seite,
nicht für
Alex.
Alle. Das gilt nicht für alle. Das ist, ich sag
nee,
das in
gilt für unterschiedliche Kunstbereiche so. Ne? Also wenn du natürlich dich Richtung Galeriekunst, ich nenne sie mal Galeriekunst, bewegst, ja, dann steht vielleicht die Chance nicht schlecht, aber das hat nicht nur was mit Qualität von Arbeit zu tun, das wissen wir auch ganz genau.
Ja, das hat das auch nicht mit Networking unbedingt zu tun und wer dich mag und wer dich nicht mal.
Richtig, oder wo kommst du auch her? Was ist dein gesellschaftlicher Hintergrund? Das spielt übrigens eine unglaublich große Rolle, wo du nämlich herkommst. Auch aus welcher Familie oder aus welchem akademischen Hintergrund. So, und dann geh doch aber mal eine Sekunde, einen Minischritt in Richtung sozialkritische oder politische Kunst. Da kannst du dir den Hintern abarbeiten und noch so gut im Netzwerken sein. Es ist unglaublich schwierig, damit überhaupt Geld zu verdienen. Weil du musst immer an der Grenze arbeiten. Du musst immer an der Grenze arbeiten mit, wann bin ich ausreichend sozialkritisch und politisch? Und wann ist es ein Stück drüber, dass die Leute nämlich auch dich nicht mehr finanzieren oder unterstützen oder fördern? Ne, also es ist eine unglaublich krasse Machtpolitik, die da stattfindet. Das heißt, der frei künstlerische Markt im Hinsicht sozialkritischer politischer Kunst, der ist wirklich, das ist, da kannst du nicht sagen, wenn du gut genug bist und wenn du auch gut genug bist im Marketing und Socializing, hast du eine Chance. Nee, das ist, da sieht es sehr düster aus.
Ja, okay. Aber du würdest du dich dort verorten?
Ja.
Ja, okay. Das heißt, du hast auch gerade von dir selber gesprochen. Bei dir sieht's düster aus.
Nö, tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, man muss halt in dem Bereich wirklich richtig hart gesotten sein und durchhalten. Also es gab immer schwierige Zeiten und ich glaube, die wird es auch immer irgendwo ein Stück weit geben, weil man sich in dem Bereich nicht ganz so sicher sein kann. Aber was ich jetzt im Moment erlebe, ist, dass auch durch das letzte Jahr und durch die Situation, es sind natürlich nicht alle geblieben. Also es sind auch viele aus meinem Bereich hatten nicht die Möglichkeit zu bleiben und mussten sich umorientieren und sind jetzt auch mittlerweile in ganz anderen Berufen. Das heißt, ja, der Bereich hat sich ein Stück weit ausgedünnt. Dadurch profitieren natürlich die irgendwo geblieben sind. Aber ich erlebe auch, dass, wenn ich angefragt werde für Ausstellungen, es kommt nicht mehr dieses und ja, wir wissen noch nicht mit dem Budget und so und willst du
ja,
auch,
okay.
Das traut sich gerade keiner mehr. Also ich werde nicht im Preis gedrückt, nee.
Ach,
ich werde nicht mehr im Preis, und
geil.
Endlich, das erste Mal, dass ich sagen kann, was ich der Meinung bin, was ich verdienen muss.
Ja.
Und dass dann meine Gegenüber sagen, ja, ja, klar, nee, sicher. So.
Und der Moment, ach, ich hätte mehr sagen sollen.
Ja, genau, natürlich, der bleibt für immer. ja. Aber da lernen wir ja auch draus. Nee, ich glaube schon, dass gesamtgesellschaftlich die Kulturbranche zumindest in dem Bereich für den Moment ein bisschen gelernt hat,
ja,
dass Künstler immer einen Preis zu drücken oder tatsächlich zu fragen, ob sie das kostenlos machen, weil sie ja eh mit der Muse zu Hause ein richtig glückliches Leben haben, auch ohne Geld. Ich glaube, der Zahn wurde vielen gezogen im letzten Jahr. Und
schlimm eigentlich, dass das erst so kommen muss, ne?
Krass, ne?
Also, was auch eigentlich bedeutet, dass die meisten Leute wirklich felsenfest und ganz ehrlich da glauben, dass man mit dem Regenschirm auf dem, ne, wie der arme Poet da unterm Dach sitzt und sich die coolen Sachen ausdenkt.
Bisschen Kohle ins Feuer und dann die Muse hat gerade geklopft, die hat eine Flasche Wein mitgebracht, wie
genau,
jeden
und dann,
Abend.
Wir lassen uns mal richtig schön volllaufen und dann gibt's richtig gute Kunst.
Ist kalt, ist egal, weil ich hätte gerade eine richtig großartige Idee. Ne? So ist das Künstlerleben und genieße ich seit Jahren, genieße ich das und Hunger habe ich eh nie, weil ich habe ja meine Muse und meine
Miete,
Rotwein.
Ich wohne ja unterm Dach.
Richtig,
das
unterm
ist ja
Dach
heimlich.
Ist ja heimlich, ist ja, das,
genau.
darf man ja. Nee, also ich glaube, den Zahn haben wir tatsächlich ein Stück weit, zumindest für heute und morgen ziehen können und das fühlt sich tatsächlich auch das erste Mal respektvoll an. Also es ist das erste Mal, dass ich so denke, wenn ich Aufträge bekomme oder sich Projekte auftun, oh, das ist, dass man nicht der oder die Bettlerin ist. Also das war ja nicht auszuhalten, zu sagen so, eigentlich normalerweise ist mein Tagessatz und eigentlich, also für eine Ausstellung müsste ich.
Vielleicht hätte man einfach viel früher schon einfach sagen müssen, nee, das ist einfach so.
Ist so, genau. Man darf schon während des Studiums als Kreativer nicht irgendwie diese ganzen Jobs einfach für ein Kasten Bier machen.
Aber,
es geht.
Ja, okay, aber da unterscheiden wir uns, weil ich glaube, dass es während des Studiums nicht so viele. Okay, man muss dazu jetzt sagen, wir beide gehörten zu den älteren Semestern bei uns im Semester.
Was? Du, ich nicht.
Ja, ist klar.
Ja, das stimmt.
Ne? Also da waren auch viele dabei, die waren damals Anfang 20.
Ja.
Ne? Ganz ehrlich, da ist auch mit viel Jobs und so noch nichts. Also da fehlt ja auch, selbst uns, wir waren auch ja nur ein paar Jahre älter und ich hatte ja vorher auch schon eine Ausbildung gemacht und auch schon einen festen Job gehabt und so, selbst mir, ich war noch grün hinter den Ohren bis sonst wohin. Also selbst ich, wenn ihr habt dann geglaubt, ich komme irgendwo hin, ja, ich studiere Fotografie, ich mache das hier alles, aber sobald es um Geld ging, wusste ich trotzdem nicht, wo vorne und hinten ist. Da habe ich trotzdem gesagt, ja, ja, so 200 Euro, ja, ja, mache ich für 200 Euro, weil ich verdiene ja jetzt damit Geld. So ein Quatsch, ich habe bei vielen Dingen viel zu wenig Geld verdient. Aber einfach nur, weil ich froh war, überhaupt was zu bekommen.
Ja, das ist ein Lernprozess. Aber letztendlich müssen wir uns auch eingestehen, dass unsere Jobs von früher uns das hier und jetzt ein Stück weit auch kaputt gemacht haben. Na, also wir haben uns selbst in unserer eigenen Konkurrenz eigentlich ein Stückchen den Boden vorher schon abgebaut. so die Bretter von der Bühne genommen, das Scheinwerferlicht kaputtgeschlagen. Also, um es mal kurz ein bisschen über zu dramatisieren, nein, aber es ist halt, also stell dir vor, du könntest uns früher noch mal was sagen oder einen Rat geben. Das überlege ich mir. Das überlege ich mir auch in der Lehre immer, ne? Wenn ich, wenn ich überlege, wie lehre ich heute? Wie rede ich heute mit den Studierenden? Und da frage ich mich immer, was würde ich mir im Frühjahr mal kurz sagen?
Oh, hast du eine Antwort?
Ja, klar, würde ich sagen, ja, Obacht, los. Achtung, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Nicht hier immer umsonst, nur damit man kurz den Applaus bekommt und damit man irgendwie kurz gesehen wird. Man kann auch schaffen, sich sichtbar zu machen, indem man von vornherein sagt, umsonst gibt es nicht.
Mhm.
So, also ja, okay. Man muss für eine Sichtbarkeit sorgen und das am besten Falle mit Unterstützung der Hochschule und Lehrenden. Sichtbarkeit schaffen der einzelnen KünstlerInnen oder GestalterInnen, die dann die Leute unterstützt, eine eigenständige, starke Identität zu entwickeln.
Ja, okay.
Wo man dann auch hier übrigens, wie heißt das, vernünftig selbstbewusst ist und auch auftritt.
Also. Ja, aber dieses Selbstbewusstsein, dieses vernünftige Selbstbewusstsein, das kommt einfach dadurch, dass du Erfahrungen sammelst und Dinge richtig machst,
ja,
und Fehler
auch.
Machst und daraus lernst, und anders funktioniert das ja nicht. Also ich musste jetzt gerade eben an so einen Moment denken, da war ich, glaube ich, zweites oder drittes Semester oder so. Da hat uns vor der Hochschule mich und die eine andere Person, die damals dabei war, eine Frau angesprochen, ob wir auch Hochzeitsfotos machen. Und wir beide so, ja klar, sie wollte nämlich gerade die Hochschule. So, nee, das machen wir. Ja, klar, machen wir. Und ich glaube, wir haben einen wahnsinnig billigen Preis angesetzt. Mhm. Einfach nur, um das zu bekommen, um das zu machen.
Ja, ja.
Ich bin aber heute mega glücklich, dass wir da auch nicht einen Cent mehr genommen haben, weil wir haben es so verkackt.
Okay. Das,
also
ja gut, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, das stimmt.
Weil das war das schrecklich. Die tun mir heute noch leid, dass sie so schlimme Hochzeitsfotos bekommen haben.
Ja.
Bei der, also wahrscheinlich fanden die das sogar okay. Die fanden am Ende es auch gut. Aber wenn ich mir da heute drauf gucke, denke ich, okay, es war auch keinen Cent mehr wert, weißt du? Also deshalb, da muss man auch, wenn man noch so jung ist und bei vielen Sachen noch Erfahrung sammelt, du kannst nicht hingehen und sagen, ja klar, für 1.500 Euro mache ich das jetzt. So,
Nein,
für 1.500 Euro nimmst du dir jemanden, du bezahlst auch Erfahrung, ne? Das darf man nicht vergessen. Du bezahlst nicht nur einen Tag, sondern du bezahlst bei so konkreten kommerziellen Arbeiten extrem viel auch einfach Erfahrung und Produktionssicherheit. Und die hatten wir damals nicht. Und gut, dass wir da nicht so viel Geld für bekommen haben.
Nein, und deine Erfahrung machen ja dann auch die Wertigkeit des Preises aus. Also hört sich immer so, ne, es geht nicht um Menschenwertigkeit irgendwo.
Ja.
Dann natürlich stellt sich da dann der Preis für deine Tätigkeit zusammen. Aber das ist, wie mal jemand gesagt hat, als ich losgezogen bin, das erste Mal, um Fördergelder zu akquirieren und Sponsoren zu suchen, hat jemand aus dem Ministerium gesagt, dass man erstmal wie hieß der Begriff? Die eigene Wertigkeit nach außen hin so hinbekommen muss, dass man förderungswürdig ist. Genau.
Mhm.
Frau Köhler, Sie müssen erstmal schaffen, förderungswürdig zu werden. Und das war tatsächlich der wichtigste Moment damals. Das war ja auch am Ende des Studiums zu kapieren, okay, Moment mal eben, nur weil man irgendwie gute Arbeit macht oder eine gute Note bekommen hat oder mal da ausgestellt hat oder da, ist man noch lange nicht förderungswürdig.
Okay, und wann ist man förderungswürdig? Kannst du das noch sagen?
Ich habe mich dann erstmal auf den Weg gemacht, um zu gucken, was bedeutet das. Und förderungswürdig, das richtet sich immer danach, was du machst, ob du ein Projekt machst oder eine eigene künstlerische Arbeit, ob du dich um ein Stipendium bewirbst oder um Fördergelder für das Projekt. Aber förderungswürdig, da zählt tatsächlich der Lebenslauf. Dann zählt dazu, wie viele öffentliche Förderinstitutionen haben dich schon gefördert. Also
ja, toll, aber
wie viele
ja
haben deinen eigenen, genau, du musst irgendwo anfangen. Ich habe damals mir einfach zwei SchirmherrenInnen besorgt für mein Projekt. Und zwar aus verschiedenen Bereichen, also einmal aus dem künstlerischen und einmal aus dem politischen Bereich. Und dann habe ich den ersten großen Sponsor bekommen. Das heißt, ich hatte dann auch noch jemand im Background, der aus dem Wirtschaftsbereich kam. Also wenn du dann in deinem Rücken als Säulen jemand aus der Politik, aus der Wirtschaft und aus der Kunst hast, dann hast du so viel Vertrauen im Background, dass halt die nächsten ganz leicht zu bekommen sind. Dann kriegst du die Fördergelder einfach so hinterhergeworfen, dann kriegst du irgendwie hier, wann brauchen sie noch irgendwie Negativfilme, 1500 Stück, easy, gar kein Problem. Also dann wird's total leicht und dann wird's natürlich auch leicht hinsichtlich von Stipendien und Fördergeldern, aber damit fängst halt natürlich jedes Mal bei
Okay, man muss nicht förderungswürdig sein, sondern man muss förderungswürdig wirken. Wirken
und werden,
okay, alles klar. Wir haben schon eine Stunde rum, ne? Wir müssen gar nicht, siehst du, wir mussten nicht viel über dich oder deine Projekte sprechen.
Ja, voll gut.
Ja, ja, wir haben sehr viel über Förderung und Kunst und Wertigkeit gesprochen, das finde ich ganz gut. Deshalb würde ich jetzt hier langsam ausklingen lassen. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, danke Marie, auch wenn ich das jetzt so hart abbreche. Aber sonst,
nee, sehr gut.
Weil ich weiß ja, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo sehen, wieder 2 Stunden voll kriegen. Das heißt, die Stunde hier so zwischendurch geschoben ist ja ganz nett. Ich weiß jetzt mehr.
Sehr schön. Ich auch.
Ja, von mir ja nicht.
Natürlich, schon ein Stück weit.
Ja, okay. Gut, dann sage ich vielen Dank, Marie.
Vielen Dank dir, Alex.